Dann wenden wir uns unserem heutigen Bibelthema zu. Und ich fange an mit drei Zitaten aus den Sprüchen. Ich werde heute verschiedene Stellen, verschiedene Verse in den Sprüchen einfach vorlesen. Es sind Aussagen, mit denen wir vertraut sind. Und dann schlagen wir die eine oder andere Stelle nach. Das erste Zitat. Wer verständig ist, der lasse sich raten. Wer verständig ist, der lasse sich raten. Das findet man gleich zu Beginn der Sprüche, in Sprüche 1 und in Vers 5. Dann zwei weitere Zitate. Das ist ein Zitat, das werden einige auswendig kennen. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie, gelingen die Pläne. Sprüche 15, Vers 22 war das. Sprüche 15 und Vers 22. Und dann ein Zitat aus den Sprüchen, das, wie ich meine, einige von uns auswendig kennen. Wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Sprüche 24 und Vers 6. Sprüche 24, Vers 6. Das sind sehr gute Ratschläge. Und sie stammen alle von einem Mann. Wenn Sie kurz nachdenken, werden Sie wissen, wer dieser Mann war. Ein berühmter König in der Geschichte des Volkes Israel, der Sohn Davids, König Salomo. Und König Salomo hat nicht nur Ratschläge wie diese erteilt oder niederschreiben lassen, er hat auch selbst danach gelebt. Das ist eine sehr interessante Sache, wenn man die Geschichte Israels untersucht. Vor der Amtszeit, wenn man sie so nennen darf, von David und besonders von Salomo, waren die Nation Israel im Nahen Osten eigentlich eine unbedeutende Nation. Und dann ist Israel zur Zeit Davids und dann besonders zur Zeit Salomos richtig aufgestiegen. In den Tagen Salomos nahm die israelitische Kultur, wie Archäologen berichten, erste Konturen an. Es gab zur Zeit von Salomo Großprojekte. Beispiele sind der Tempel, den er bauen ließ, die Befestigung von Städten, Städte, die Archäologen freigelegt haben, und die Aufnahme maritimer Handelsbeziehungen weit über den Mittelmeerraum hinaus. Und wenn man sich überlegt, wie viel Erfahrung hatte dieses relativ unbedeutende Volk mit solchen Dingen, dann lautet die Antwort, so gut wie keine. Für all diese Dinge brauchte Salomo Helfer. Er musste sich beraten lassen. Und er ist der Autor von den Sprüchen, die ich gerade vorgelesen habe. Ich lese jetzt kurz aus dem Buch Und die Bibel hat doch recht vor, vom Historiker Werner Keller. Er kommentiert Salomos Vorgehensweise. Ich zitiere: Salomo war ein überaus fortschrittlicher Herrscher. Er verstand es geradezu genial, fremde Experten und Fachkräfte für sich einzuspannen. Also auf Deutsch gesagt, er ließ sich beraten. Er holte Rat ein. Das ist das Geheimnis der sonst kaum erklärbaren, sprunghaft rapiden Entwicklung vom einfachen bäuerlichen Staatswesen seines Vaters David zu einem Wirtschaftsbereich ersten Ranges. Hier liegen auch die Quellen der Reichtümer, von denen die Bibel spricht. Salomo holte sich Schmelztechniker aus Phönizien. Von Hiram, einem Künstler aus Tyros, wurde das Gießen der Kultgeräte anvertraut. Das sind die Geräte am Tempel. In Ezion-Geber gründete Salomo ein bedeutendes Seehandelsunternehmen. Israels Söhne waren nie zur See gefahren und verstanden auch nichts vom Schiffbau. Wie soll man ein Seeunternehmen gründen ohne Erkenntnis und Erfahrung? Aber die Phönizier verfügten über eine 400-jährige Praxis und Erfahrung. Die Werftspezialisten ließ Salomo daher aus Tyrus kommen und die Seeleute dazu, wie es in der Bibel heißt, jetzt ein Zitat aus der Bibel, und Hiram sandte seine Knechte im Schiff, die gute Schiffsleute und auf dem Meer erfahren waren. So eine interessante Tatsache über das Leben und auch die Vorgehensweise von Salomo. Salomo hat, man kann sagen, das praktiziert, was er predigte. Er ließ sich beraten. Und ein weiteres Zitat aus dem New Bible Dictionary. Für die Archäologen, welche die Zeugen der Zeit Salomos erforscht haben, ist der phönizische Einfluss unübersehbar. Wo die Israeliten die kanaanitischen Städte neu bauten, ließ die Qualität der Wohngebäude merklich nach. Sie verbesserte sich aber erheblich während der Herrschaft von David und Salomo, nicht zuletzt dank des phönizischen Einflusses. Am häufigsten ist in dieser Ära das Vierzimmerhaus anzutreffen, das allem Anschein nach eine israelitische Erfindung war. Also Salomo hat, das betonen wir zu Beginn der Predigt, nicht nur über die Notwendigkeit von Rat geschrieben, er hat auch danach gelebt, zumindest in der ersten Hälfte seiner Amtszeit als König Israels. Wir lesen in den Sprüchen, Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät. Pläne kommen zum Ziel. Pläne werden verwirklicht, wenn man sich gut beraten lässt. Sprüche 20 und Vers 18. Sie können wahrscheinlich erraten, um welches Thema es in der heutigen Predigt geht. Zum Teil, denke ich. Es geht um das Thema Rat, Ratschläge. Wenn man dieses letzte Zitat wiederholt, dann erkennt man, dass es zwei Komponenten gibt. Zwei Komponenten. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät. Es geht zum einen, das ist die eine Komponente, um die Person, die sich beraten lassen will, die Rat sucht. Und dann geht es auch um die Ratgeber. Beraten kann man sich nur dann, wenn es entsprechende Ratgeber gibt. Und ich bin überzeugt, dass jeder Anwesende, der einige Jahre, wie wir es in unserer Kirchsprache ausdrücken, dabei gewesen ist, hat schon einmal das Prinzip gehört, man soll sich beraten lassen. Wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Aber wie oft haben Sie die Frage gestellt und beantwortet gehört, wie wird man zu einem guten Ratgeber? Denn das ist die andere Komponente, die notwendig ist. Es geht also schon um das Thema Rat in der heutigen Predigt. Und zwar geht es um die Frage, bin ich ein guter Ratgeber? Bin ich ein guter Ratgeber? Bin ich in der Lage, wenn jemand nach diesen Sprüchen von Salomo leben möchte, er möchte sich belehren lassen, bin ich in der Lage, ein guter Ratgeber zu sein? Wir sehen uns heute in der Predigt bei der Beantwortung dieser Hauptfrage, bin ich ein guter Ratgeber, fünf weitere Fragen an. Fünf weitere Fragen, die wir stellen und zu beantworten versuchen und die uns helfen, unsere Hauptfrage zu beantworten. Bin ich ein guter Ratgeber? Die erste Frage lautet, bin ich kompetent? Bin ich kompetent? Ein weiterer Spruch Salomos, jetzt nicht im Sinne der heutigen Predigt, sondern im entgegengesetzten Sinn, kennst du einen, der redet, ohne zu überlegen? Für einen Schwachsinnigen ist mehr Hoffnung als für ihn. Das ist der Wortlaut von Sprüche 29, Vers 20 nach der Gute-Nachricht-Bibel. Wir kennen den Ausdruck Besserwisser. Interessant ist, dass es auch einen weiteren Ausdruck gibt, den man heute ab und zu antrifft. Das sind die Alleswisser. Es gibt Besserwisser und Alleswisser. Menschen, die meinen, zu jedem Thema etwas zu wissen, etwas sagen zu können oder dürfen. Das wird nicht der Fall sein. Es gibt nur einen Alleswisser und das ist unser himmlischer Vater. Und deshalb, wenn man mich um Rat bittet oder nach meinem Rat fragt, muss ich ja selbst die Frage stellen, habe ich hier Erfahrung? Habe ich hier Kenntnisse, die hilfreich sein können? Und als Beispiel von dem entgegengesetzten Fall erzähle ich Ihnen ein Erlebnis, das meine Frau und ich vor etwa 40 Jahren hatten, in diesem Herbst. Während des Laubhüttenfestes wird unser Sohn Ted, der Erstgeborene von unseren zwei Kindern, 41 Jahre alt. Und als Ted etwa 6-7 Monate alt war, wohnten wir an der Grenze zur Schweiz in Rheinfelden-Baden. Ich war damals für die Gemeinden in Zürich und Bern zuständig. Und dann hatten wir Besuch von einer Person aus der Gemeinde, aus einer anderen Gemeinde. Diese Person war verheiratet und kinderlos. Und die Person hat dann beobachtet, wie ich glaube, ich habe dem Ted einmal die Windeln gewechselt und dann habe ich ihn so leicht gekitzelt, sodass er lachte. Er hat dann gelächelt, ein bisschen gelacht. Und dann hat die Person mich sehr scharf zurechtgewiesen. Das dürfen Sie nie machen. Wenn Sie ein Kind kitzeln, dann wird es als Erwachsener stottern. Und ich bringe das Beispiel, weil es bei der Kindererziehung häufig zu solchen Äußerungen, nicht unbedingt der Äußerung, aber ähnlichen Äußerungen kommt. Nun frage ich Sie, wie viele von Ihnen sind als Kinder gekitzelt worden? Ich gehöre auch dazu. Ich nehme an, jeder Anwesende ist als Kind gekitzelt worden. Wie viele von Ihnen stottern? Sie erleben es bei mir. Ich bin sehr oft gekitzelt worden. Ich hatte ja drei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Ich war das fünfte von 8 Kindern. Und wenn Sie etwas weiter unten sind auf dem Totenpfeiler, dann erleben Sie es oft, dass Sie gekitzelt werden. Und Sie erleben es bei mir ständig. Ich kann nicht einmal eine Predigt zu Ende bringen, ohne dass ich stottere. Also das war ein Rat, der unsinnig war. Diese Person war zwar verheiratet, hatte aber selbst keine Kinder. Und wenn man sich fragt, was für Erfahrung hatte sie? Unsinn. Salomo schrieb, das Herz der Gerechten bedenkt, was zu antworten ist. Das Herz der Gerechten bedenkt, was zu antworten ist. Also man gibt nicht gleich Auskunft oder Rat, ohne dass man die Sache überlegt. Wie gesagt, man stellt sich die Frage, habe ich hier Erfahrung? Was kann ich dazu sagen? Und dann gibt es Gebiete, wo fachkundiger Rat notwendig ist. Es geht um mehr als nur die eigene Lebenserfahrung, die man hat. Es geht auch um fachkundigen Rat. Und hier möchte ich ein Negativbeispiel erwähnen. Ich verwende die Ältesten der Kirche als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das im deutschsprachigen Raum so ausgeprägt war wie in dem englischen Sprachraum vor 30, 40 und mehr Jahren. Es gab eine Phase in der Kirche, ich rede jetzt vom englischen Sprachraum. Ich kann die Erfahrung hier im deutschen Sprachraum nicht kommentieren. Eine Phase in der Kirche, bei der man meinte, man müsste die Prediger bei allen Dingen fragen. Bei allen Dingen. Beispiele. Welches Auto soll ich kaufen? Welchen Beruf soll ich erlernen? Bin ich für diesen Beruf geeignet? Soll ich die Arbeitsstelle wechseln? Soll ich diese Immobilie kaufen? Wie soll ich mein Geld anlegen? Lauter Fragen wie diese. Ich bin für solche Dinge nicht zuständig. Ich habe nicht die fachliche Kompetenz für diese Dinge und es sei denn, ein Ältester hat vielleicht in seiner vorigen Berufserfahrung solche Dinge behandelt, hat kein Ältester die Kompetenz, solche Fragen zu beantworten. Verstehen Sie bitte recht, bin ich für diesen Beruf geeignet, ist anders als die Frage, soll ich einen Beruf erlernen? Da hat die Bibel dazu einiges zu sagen an Prinzipien. Mein Fachgebiet ist die Bibel. Sie können mich auch zu Dingen fragen wie Amateurfunk. Ich besitze die höchste Lizenzklasse der USA und hatte zeitweise auch eine Funklizenz für Deutschland, die ich dann habe auslaufen lassen, weil ich die monatliche Gebühr nicht zahlen wollte. Ich bin zu knauserig. Wenn Sie Fragen zur englischen Sprache haben, kann ich Ihnen helfen. Ich kann Ihnen in einem sehr beschränkten Umfang auch bei Themen wie Desktop Publishing behilflich sein. Aber sonst nicht. Das sind nicht meine Fachgebiete. Und das wird auch bei uns der Fall sein, wenn jemand uns Fragen stellt, wie siehst du das, was würdest du jetzt raten, und es handelt sich um ein Fachgebiet, wo wir überhaupt keine Erfahrung haben, dann sind wir gute Ratgeber, wenn wir den Ratsuchenden an jemanden verweisen, der fachkundig ist, wenn wir es nicht sind. Oder wenn ich den Ratsuchenden auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung hinweise. Das Problem ist, bei solchen Gebieten, bei diesen Bereichen, wo fachkundige Beratung notwendig ist, und ich wage mich ohne diese Kenntnisse hinaus und berate jemanden, dann mache ich mich unter Umständen auch für die Entscheidung verantwortlich, die die Person trifft. Und wenn sie daneben geht, was man erwarten könnte in vielen Fällen, ja, dann bin ich mitverantwortlich. Bin ich kompetent, ist die erste Frage, die man stellen kann. Unsere zweite Frage: Lasse ich mich beraten? Lasse ich mich beraten? Bin ich bereit, mich selbst beraten zu lassen, wenn jemand mich um Rat bittet? Selbst auf einem Gebiet, wo wir kompetent sind, kann es sein, dass wir uns beraten lassen müssen, um ein guter Ratgeber zu sein. Die Fachkenntnis bleibt nicht stehen. Sie erweitert sich ständig. Es kann auch eine Situation sein, bei der man uns nach Rat fragt, eine Situation, die wir noch nie erlebt haben oder von der wir noch nie gehört haben. Die Erkenntnis bleibt nicht stehen. Ich erwähne als Beispiel alte Fernsehserien. Wenn Sie ab und zu eine alte Fernsehserie sehen, die muss gar nicht so alt sein, 20 Jahre genügen. Und dann sehen Sie, was für klobige Handys die Darsteller haben. Ja, in Serien aus den frühen 90er Jahren. Was für klobige Handys. Und Sie stellen sich vor, man wäre auf dem Stand der Technik 1990, 1992 stehen geblieben. Und jetzt fragt man Sie 2016, was würden Sie tun? Ja, die Erkenntnis bleibt nicht stehen. Hier möchte ich ein Beispiel aus, wie ich es nenne, meinem eigenen Fachgebiet bringen. Es handelt sich nicht um mich, es handelt sich um Herrn Frank Schnee. Was ich interessant an diesem Beispiel finde, ist, dass unsere Mitglieder, die das erlebt haben, mir das mehrmals erzählt haben, wie beeindruckt sie waren, als sie das damals erlebten. Es handelt sich um die frühen 1980er Jahre, als wir im deutschsprachigen Raum in verschiedenen Städten Vortragsreihen für unsere damals klar und wahr Leser durchgeführt haben. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, immer zwei oder drei so Eröffnungsabende, erste Abende, und dann gab es in einem Rhythmus von einer Woche immer anschließende Bibelstudien. Und diejenigen, die diese ersten Vorträge miterlebt haben, waren eingeladen, die Bibelstudien auch mitzuerleben, diese Bibelstudienreihe. Und bei den Bibelstudien durften sie die Besucher dann zum Schluss des Bibelstudiums Fragen stellen. Der Redner musste Rede und Antwort stehen. Und einige in unserer Gemeinde, die damals durch diese Vortragsreihen praktisch zum ersten Mal persönlichen Kontakt mit der Gemeinde hatten und dann auch dadurch zur Gemeinde gekommen sind, haben mir erzählt, wie beeindruckt sie davon waren, als Herr Schnee, und das soll mehrmals vorgekommen sein, bei diesen anschließenden Bibelstudien eine Frage gestellt bekommen hat, die er dort auf der Stelle nicht beantworten konnte. Und dann lautete immer seine Antwort: Es tut mir leid, die Frage kann ich im Augenblick nicht beantworten. Ich werde mich in der nächsten Woche beraten lassen. Ich werde Recherchen anstellen und mich beraten lassen. Und wenn Sie heute in 8 Tagen wieder hier sind, dann beantworte ich Ihnen die Frage. Also er war bereit, sich beraten zu lassen. Und zwar auf einem Gebiet, wo man sagen konnte, das war ja sein Fachgebiet. Man wird ja auf welchem Gebiet auch immer nie alles wissen. Es wird immer notwendig sein, dass man sich selbst beraten lässt. Also für den Fall, dass man mich nach meinem Rat fragt, muss ich die Frage beantworten. Für den Fall, dass das notwendig ist, bin ich selbst bereit, mich beraten zu lassen, um dem Fragesteller ein guter Ratgeber zu sein. Die dritte Frage, die man sich stellen kann, die man sich stellen soll. Es geht um die Beantwortung unserer Hauptfrage, bin ich ein guter Ratgeber? Die dritte Frage, die wir uns stellen sollen, ist, bevor wir Rat erteilen, habe ich alle Fakten? Habe ich alle Fakten? Und vielleicht erkennen Sie eine Gemeinsamkeit bei dieser Frage, wenn es darum geht, wie man gute Entscheidungen trifft. Das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip, wenn man selbst eine Entscheidung treffen muss. Nehmen wir an, jemand kommt zu Ihnen und erzählt Ihnen von familiären Problemen, die diese Person, die jetzt mit Ihnen spricht, erlebt. Vielleicht ist es ein Ehemann, vielleicht ist es eine Ehefrau. Und die Person erzählt Ihnen, dass die familiären Probleme, die jetzt vorliegen, ihr sehr zu schaffen machen. Die Person schildert die Lage. Und Sie hören sich das an und Sie müssen, so wie die Schilderung ist, der Person Recht geben. Das ist ja keine angenehme Situation. Die Lage ist unschön. Dann fragt die Person, was raten Sie mir? Was soll ich tun? Was tun Sie? Was tun wir? Wir lassen zunächst den Salomo wieder zu Wort kommen. Salomo schrieb, ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Sprüche 18, Vers 13. War das? Sprüche 18, Vers 13. Das ist der Wortlaut der Gute-Nachricht-Bibel. Und nur vier Verse weiter schreibt Salomo, und das ist jetzt ein sehr wichtiges Prinzip, wenn Sie so etwas erleben, wer als Erster vor Gericht aussagt, scheint Recht zu haben. Dann aber kommt sein Gegner und zeigt die andere Seite auf. Wer als Erster vor Gericht aussagt, scheint Recht zu haben. Dann aber kommt sein Gegner und zeigt die andere Seite auf. Das ist Sprüche 18, Vers 17, die Übersetzung Hoffnung für alle. Und in vielen Fällen liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Aussagen. Warum ist das der Fall? Jemand kommt und erzählt, wie er die Lage sieht. Sie ist ihm sehr unangenehm. Und nach seiner Schilderung könnte man ihm zustimmen. Oh, das ist aber unschön, was du da durchmachen musst. Wieder kommt der Salomo zu Wort. Das ist halt eine menschliche Tendenz. Ja? Einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Und wer mit dieser Aussage nicht einverstanden ist, hat den Wahrheitsgehalt der Aussage nicht verstanden. Ich habe sehr oft mit meiner Frau gescherzt. Ich weiß immer, wenn sie im Recht ist, und zwar dann, wenn sie mit mir übereinstimmt. Nicht wahr? Weil einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Wir schlagen Jakobus Kapitel 1 nach. Jakobus Kapitel 1. Und wir lesen Vers 19, einen Auszug aus Vers 19. Jakobus 1 und Vers 19, hier schreibt der Apostel Jakobus, Vers 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir sollen schnell zum Hören bereit sein, langsam zum Reden. Und in der geschilderten Situation, wenn ich antworte, ohne gerade in diesem Fall möglichst alle Fakten eingeholt zu haben, dann erfülle ich das, was der Salomo geschrieben hat. Ich bin ein Mensch, der antwortet, ehe er gehört hat. Man muss also bereit sein, Fragen zu stellen, den Ratsuchenden zu fragen, damit man selbst als potenzieller Ratgeber ein möglichst abgerundetes Bild bekommt. Denn nur wenn man alle Fakten hat oder möglichst alle Fakten, wird man in der Lage sein, ein kompetenter Ratgeber zu sein. Und manchmal hilft es, das wissen wahrscheinlich einige, es hilft, wenn man die Situation nach der Darstellung des Ratsuchenden wiederholt. Man fragt ihn, wenn ich Sie recht verstehe, dann sehen Sie das so. Und dann sagen Sie ihm, wie Sie es verstanden haben. Und wenn er das bejaht, dann haben Sie wenigstens verstanden, wie er die Situation sieht oder worum es geht. Wir sind nicht Gott, wir können natürlich nicht auf das Herz eines Menschen schauen. Aber es ist auch wichtig, die Möglichkeit, dass Motive im Spiel sind, zu berücksichtigen. Motive sollen berücksichtigt werden. Man kann Rat einholen, man kann Leute nach Rat fragen, weil man eine bestimmte Antwort hören möchte. Man hat schon entschieden, eigentlich, in den eigenen Gedanken. Und dann fragt man Leute und man schildert die Situation dahingehend, dass die Antwort dann die ist, die man sich wünscht. Und das ist vielleicht besonders dann der Fall, wenn Gefühle eine Rolle spielen, wenn Gefühle im Spiel sind, familiäre Angelegenheiten, Eheanbahnung, solche Dinge. Nun mögen Sie meinen, das Thema, Motive berücksichtigen, die Situation so schildern bei der Suche nach Rat, dass man die Antwort bekommt, die man sich wünscht, das müssten wir in der Kirche gar nicht behandeln. Gibt es das in der Kirche? Haben Sie schon mal vom Predigershopping gehört? Predigershopping. Wir können in Bezug auf den deutschsprachigen Raum zur jetzigen Zeit sagen, wir sind wenigstens nur 5 Älteste. So viele Möglichkeiten haben wir nicht, aber das kommt auch in der Kirche vor. Jemand sucht Rat und hat eine vorgefasste Meinung und stellt seine Situation so dar, dass er, zumindest hofft er sich das, die Antwort bekommt, die er sich wünscht. Und er berät sich, er fragt den Prediger, den Ältesten, wie sehen Sie das oder wie siehst du das, je nachdem, wie die Beziehung ist. Und die Antwort des Ältesten ist nicht die, die man sich gewünscht hat. Ja gut, dann fragt man halt den nächsten Ältesten. Und man fragt so lange, bis einer sagt, ja, das ist in Ordnung. Oder ich denke, das haben Sie gut eingeschätzt, machen Sie das. Deshalb haben wir unter uns hier im deutschsprachigen Raum die Faustregel, besonders wenn es sich um Personen handelt aus einem anderen Gebiet, für das wir nicht zuständig sind, dass wir uns gegenseitig abstimmen. Ja? So und so fragte mich das, wie siehst du das? Das Predigershopping. Habe ich alle Fakten? Übrigens ist beim Predigershopping eine Frage, die ich nicht immer, manchmal vergesse ich sie zu stellen, aber ich frage oft, haben Sie schon mal mit einem Prediger dieses Thema erörtert? Haben Sie schon mal das mit jemandem besprochen? Und wenn die Antwort ja lautet, dann will ich wissen, was wurde gesagt. Und wenn die Antwort dieselbe ist, die ich gegeben hätte oder geben würde, dann erübrigt sich die Diskussion. Habe ich alle Fakten? Das ist sehr wichtig. Vierte Frage, die wir uns stellen bei der Beantwortung unserer Hauptfrage, bin ich ein guter Ratgeber? Bin ich neutral? Bin ich neutral? Oder bin ich dadurch voreingenommen, weil ich selbst an der Situation beteiligt bin? Es kommt in der Rechtsfindung gelegentlich vor, dass jemand, der an einem Rechtsstreit sonst beteiligt gewesen wäre im Justizwesen, an einem bestimmten Fall nicht teilnimmt oder sogar teilnehmen kann, weil diese Person aufgrund, sagen wir, seiner Beziehung zu den Beteiligten eine gewisse Voreingenommenheit hat. Bin ich dadurch voreingenommen, weil ich selbst an der Situation beteiligt bin? Es geht vielleicht um Verwandte, um Familienangehörige. Oder könnten durch die Entscheidung, die die Person trifft, persönliche Vorteile für mich sich ergeben? Hätte ich einen persönlichen Vorteil durch die Entscheidung, die die Person treffen wird und bei der ich um Rat gebeten werde? dann lässt sich die Frage schon stellen, bin ich neutral? Manchmal muss man eine Beratung wegen Voreingenommenheit ablehnen. Ich bin nicht in der Lage, in diesem Fall dich zu beraten. Ich muss dich bitten, jemand anderes zu fragen. Das trifft häufig zu bei Verwandtschaft und bei Freundschaft. Wir lesen die Stellen nicht. Man findet sie zum Beispiel nicht allein dort, aber in Matthäus 10, Lukas 14. Die Bibel warnt uns vor Kompromissen mit Gottes Weg aus Gründen der Freundschaft oder der Verwandtschaft. Also da müssen wir auf jeden Fall neutral bleiben, wenn es sich um Rat handelt, der den Weg Gottes tangiert und was vor Gott richtig ist. Und Mitleidsgefühle oder ähnliche Gefühle, die uns dazu verleiten würden, einen Rat zu geben, der eigentlich einen Kompromiss mit dem Weg Gottes darstellen würde, das darf natürlich nicht in Frage kommen. Bei dieser Frage, bin ich neutral, ist es immer wichtig zu bedenken, ich treffe als Ratgeber die Entscheidung nicht. Die andere Person trifft sie. Ich werde lediglich um Rat gebeten. Und vielleicht ist das auch ein Merkmal der Neutralität, oder vielleicht lässt sich dadurch die Neutralität feststellen, wenn ich motiviert bin oder bewegt bin, die Person dahingehend zu beeinflussen, dass die Entscheidung in einer bestimmten Richtung oder auf eine bestimmte Weise getroffen wird, dann bin ich unter Umständen nicht neutral. Ich als Ratgeber treffe die Entscheidung nicht, sondern ich helfe der anderen Person, ihre Entscheidung zu treffen. Treffe ich sie oder trage ich durch meinen Einfluss dazu bei, dass die Entscheidung so getroffen wird, wie ich sie für richtig halte, dann trage ich auch die Verantwortung dafür. Und auch aus der Erfahrung in der Kirche bei solchen Fragen, soll ich diese Person heiraten zum Beispiel? Ja, wo Gefühle im Raum stehen. Und wir als Kirche sagen, ja, tun Sie das. Die Person ist für Sie geeignet. Und wir treffen die Entscheidung mit für die Person. Und dann geht es schief, weil zwei Menschen individuell sind mit all ihren Eigentümlichkeiten. Und wer weiß, wie stark die Verpflichtung ist, das zu tun, was Gott in seinem Wort uns vorschreibt. Ich meine, wer kann das wissen? Wiederum geht es darum, die Frage, wie können wir auf das Herz eines Menschen schauen? Wir machen uns mitverantwortlich für die Situation. Ich treffe die Entscheidung nicht, die andere Person trifft sie. Also bin ich neutral, ist eine sehr wichtige Frage. Und unsere letzte Frage, die fünfte von unseren fünf Fragen, die hört sich für Sie vielleicht zunächst komisch an, deshalb versuche ich sie zu erläutern. Die fünfte Frage lautet, bin ich befugt? Bin ich befugt oder bin ich autorisiert? Was meine ich damit? Hier geht es grundsätzlich um zwei verschiedene Situationen oder zwei verschiedene Bereiche. Erstens geht es um den Bereich, man fragte mich nach meinem Rat. Ich wurde gefragt. Ich wurde gebeten, sozusagen mich einzumischen oder mich zu beteiligen. Wurde ich nicht gefragt, dann kann das die Folge sein, was Salomo in Sprüche 9 und Vers 7 schrieb, das lese ich uns vor. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und hier geht es nicht darum, dass man den Spötter belehrt, jetzt im engeren Sinn, sondern es geht darum, dass man jemanden belehrt, der nicht dazu oder dafür bereit ist. Ich lese uns jetzt etwas vor aus dem Manager-Magazin. Manager, Neudeutsch. Ich zitiere. Hier geht es um den Arbeitsplatz, um das Verhältnis unter Kollegen. Häufig nerven auch gut gemeinte Tipps. Ob im Büro oder zu Hause. Ungebetene Ratschläge sorgen schnell für Missstimmung. Nicht umsonst, sagt der Volksmund, Ratschläge sind auch Schläge. Meist gut gemeint, verursachen sie beim Empfänger oft Magengrummeln Und nur zähneknirschend bedankt er sich beim Spender für den tollen Tipp. Ende des Zitats. Hier geht es um ungebetene Ratschläge. Ungebetene Ratschläge. Und in sehr vielen Fällen würde die Antwort auf die Frage, bin ich befugt, nein lauten, wenn es sich um ungebetene Ratschläge geht. Und man fragt sich, warum ist das der Fall? Wiederum das Zitat von Salomo. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Und da kommt jemand daher, ohne dass diese Person danach gefragt wurde und sagt dem, dem sein Weg recht dünkt, hier, machen Sie das anders. Ich mache dir den Vorschlag, ich gebe dir den Tipp, gebe dir einen guten Ratschlag. Machen Sie es anders. In unserer Beziehung zu Gott und in den Sprüchen selbst liegt die Betonung der Verantwortung auf dem Ratsuchenden, nicht dem Ratgeber. Es geht darum, dass man selbst Rat sucht. Soll man Rat suchen? Ja. Soll man offen sein für Vorschläge, für Zurechtweisung? Ein häufig in den Sprüchen anzutreffendes Thema. Ja, das sollen wir sein. Aber die Betonung liegt auf uns als Einzelnen und nicht auf dem, der die Zurechtweisung oder die Ratschläge erteilt. Und deshalb schrieb Salomo, wer sich etwas sagen lässt, oder vielleicht im Sinne der heutigen Predigt, wer sich etwas sagen lassen kann, der wird klug. Das ist für uns als Christen eine sehr wichtige Eigenschaft und sie ist uns nicht angeboren. Und wenn wir in dieser Gesellschaft heranwachsen, entsteht diese Eigenschaft auch nicht von selbst, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wie Salomo es sagte, einen jeglichen dünkt sein Weg recht. Wer sich etwas sagen lässt, der wird klug. Sprüche 15, Vers 32. Also wenn man mich nach meinem Rat fragt, wie siehst du das, wie würdest du jetzt handeln, welche Ratschläge hast du für mich, dann bin ich auf jeden Fall befugt. Ich bin autorisiert. Die Person erfüllt das, was Salomo schreibt. Er will sich etwas sagen lassen und dann sollen wir unsere Funktion wahrnehmen als Ratgeber. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nie einen ungebetenen Ratschlag erteilen soll? Nein, das sage ich damit nicht. Damit sind wir beim zweiten Bereich. Da geht es um die Frage, trage ich eine Verantwortung gegenüber der Person? Trage ich eine Verantwortung gegenüber der Person? Wenn ja, dann kann es sein, dass ich befugt bin, sagen wir, ungebetene Ratschläge zu erteilen. Ich bin befugt, als Ratgeber zu fungieren, ob die Person mich danach fragt oder nicht. Ganz einfaches Beispiel. Eltern sind Ratgeber, wenn sie ihre Kinder belehren. Belehrung ist nichts anderes als das Erteilen von Ratschlägen. Und ich denke, wir alle kennen die Anweisung Gottes in 5. Mose Kapitel 6, wo es heißt, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst sie deine Kinder lehren und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und das habe ich vor Jahren in einer Predigt beim Laubhüttenfest erwähnt. Der Sinn der Bibelstelle ist nicht, dass man genau die Situation abwartet, die Gott hier den Mose niederschreiben ließ. So, ich bin zu Hause und ich sitze. Okay, jetzt kann ich meine Kinder belehren. Oh, ich bin jetzt unterwegs, wir sind im Auto, jetzt darf ich meine Kinder belehren. Es ist abends, jetzt legen wir uns nieder, wir gehen schlafen, jetzt darf ich meine Kinder belehren. Oder wir stehen morgens auf. In dem Augenblick oder in der Phase, jetzt darf ich meine Kinder belehren. Der Sinn der Aussage ist, damit ist der ganze Tag abgefasst. Ja? Der ganze Tag ist damit gemeint. Und Eltern sind Ratgeber, wenn sie ihre Kinder belehren. Es gibt auch andere Situationen, die eines Ausbildenden mit einem Auszubildenden oder verschiedene Situationen dieser Art. Wie ist es in der Gemeinde? Ist es in der Gemeinde erlaubt oder manchmal notwendig, dass man einen ungebetenen Ratschlag erteilt? Wir lesen dazu unsere zwei letzten Stellen in der heutigen Predigt. Wir schlagen als erstes Jakobus Kapitel 5 nach. Jakobus Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Jakobus Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Hier schreibt Jakobus: Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg. Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Also jemand ist dabei, sich von der Wahrheit, von diesem Weg, den wir gemeinsam gehen, abzuirren, und wir weisen ihn darauf hin, dass wir auf jeden Fall ungebeten erfolgen. Derjenige, der dabei ist, von der Wahrheit abzuirren, wird nicht zu uns kommen und uns fragen, darf ich von der Wahrheit abirren? Er wird das womöglich gar nicht erkennen. Also da geht es um einen, wenn man so will, ungebetenen Ratschlag. Und in diesem Zusammenhang Galater Kapitel 6 und Vers 1. Galater Kapitel 6 und Vers 1. Man muss die Stellen, und das sind nicht die einzigen beiden, die es in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament gibt, es gibt auch andere, wenn man diese Stellen alle berücksichtigt, dann erkennt man, es handelt sich hier nicht um Dinge wie, was man mir häufig vor Versammlungsbeginn sagt, dein Schlips ist schief, ja, rück ihn wieder zurecht. Wenn Sie mich in meiner Stadt, in der WVM, in der Welt von Morgen besuchen, Schlipse wird es nicht geben, die gibt es nicht. Also wenn Sie mich sehen und der Schlips hängt schief, ich übe für die Welt von Morgen, hab Verständnis dafür. Also wenn man diese Passagen miteinander vergleicht, es geht um schwerwiegende Dinge. Das ist der Sinn hier in Galater 6 und Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, hier geht es um etwas Schwerwiegendes, wie das Abirren von der Wahrheit, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das wird ein ungebetener Ratschlag, eine ungebetene Zurechtweisung sein. Ja, das kann es auch in der Gemeinde geben. Wenn ich befugt, trage ich Verantwortung der anderen Person gegenüber. Nun, was unerwähnt bleibt bei der Behandlung des heutigen Themas, ist das Prinzip, dem kann man eine ganze Predigt widmen. Den Spruch kennt ihr auch. Man fängt mehr Fliegen mit einem Löffel Honig als mit einem Fass Essig. Wie man das tut, wenn es notwendig wird, das ist ein Thema für sich. Bin ich befugt? Der Sieg ist nur dann zu erringen, laut Salomo, wenn man sich berät, wenn es viele Ratgeber gibt, dass man den Sieg erringt, setzt voraus, man ist selbst dazu bereit, sich beraten zu lassen, und es gibt kompetente Ratgeber. Dass wir bereit sein sollen, uns beraten zu lassen, das ist uns allen klar. Heute ging es uns um die Frage, bin ich ein guter Ratgeber? Dazu haben wir die Fragen gestellt, bin ich kompetent? Bin ich bereit, mich selbst beraten zu lassen? Habe ich alle Fakten? Bin ich neutral? Und bin ich befugt? Interessant ist zum Schluss der Predigt eine Beschreibung unseres Herrn und Meisters, Jesus Christus, durch den Propheten Jesaja. Jesaja prophezeite, wie ihr wisst, aus Händels Messias: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und wie nennt man ihn? Unter anderem Wunderrat oder nach der Einheitsübersetzung wunderbarer Ratgeber. Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Wir sollen in sie treten. So schaffen, wie er das schafft, werden wir es nicht. Aber er ist ja unser Vorbild. Wir wollen hoffen, dass Salomos Spruch auch auf uns zutrifft, nämlich der weisen Mund breitet Einsicht aus. Der weisen Mund breitet Einsicht aus. Und das war Sprüche 15 und Vers 7.